Fell und Fürbügel. Der Fürhunde-Podcast des DBSV.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fell und Fürbügel, dem Fürhunde-Podcast des DBSV. Kurze Erinnerung, DBSV steht für Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband. Mein Name ist Lisa Mümmler. Wir sprechen hier über alles rund um den Fürhund. In der ersten Folge ging es darum, was ein Fürhund ist, was er kann und was er nicht kann. Wir haben da ziemlich ordentlich auch mit allen möglichen Klischees aufgeräumt. Und in der zweiten Folge haben wir geklärt, welche rechtlichen, aber auch persönlichen Voraussetzungen nötig sind, um einen Fürhund zu beantragen. Und ja, folgerichtig kann es jetzt eigentlich nur ein Thema geben, nämlich wie beantrage ich einen Fürhund? Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich mir wieder fachliche Expertise geholt, nämlich Johannes Sperling, den ihr schon aus den beiden vorangegangenen Folgen kennt. Johannes, für alle, die jetzt neu dabei sind, stell dich doch bitte noch mal ganz kurz vor.
Ja, hallo Lisa, hallo an alle. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin Johannes Sperling, wie gesagt, bin 46, wohne in Berlin und Kiel, bin in Berlin beim Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverband, beim ABSV, stellvertretender Referent für Fürhundangelegenheiten und als solcher auch Mitglied im Arbeitskreis der Blindenfürhundhaltenden im DBSV, auch wenn ich im Moment keinen Fürhund habe. Ich habe Skandinavistik mit Nebenfach Jura studiert und mache beim DBSV mit so ein bisschen die Lobbyarbeit und habe mich so auf die rechtliche Seite des Themas Fürhund spezialisiert, kann man vielleicht sagen.
Super, schön, dass du wieder dabei bist. Für unsere Neulinge noch kurz zwei Sätze zu mir. Ich arbeite beim DBSV unter anderem in der Sichtweisenredaktion und bin natürlich ganz offensichtlich an der Produktion dieses Podcasts beteiligt. Und ich habe seit über 4 Jahren auch einen Fürhund. Er heißt Harry und er ist ein blonder, zuckersüßer Golden Doodle. Der ist im März 6 Jahre alt geworden. Bevor wir uns jetzt in die Wirren des Beantragungsprozesses stürzen, beziehungsweise die Wirren für euch entwirren, hat Christiane Möller, die stellvertretende Geschäftsführerin und Justiziarin des DBSV, noch wichtige Neuigkeiten für euch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier noch Informationen aus der DBSV-Rechtsabteilung zur Blindenfürhundversorgung. Aktuell wird die Produktgruppe 07, das sind die Blindenhilfsmittel, das Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen überarbeitet. Und dort finden sich auch ganz wesentliche Informationen zur Ausbildung und zum Einsatz von Blindenfürhunden. Im Frühjahr mussten wir leider im Rahmen der Verbändeanhörung erfahren, dass ein ganz wesentlicher Passus wegfallen soll. Hier geht es um die Nebenkosten der Blindenfürhundversorgung. Bislang ist seit vielen Jahren geregelt und anerkannt im Hilfsmittelverzeichnis, dass regelmäßig anfallende Kosten wie zum Beispiel Futter, Entwurmung und so weiter durch eine monatliche Pauschale abgegolten wird, nennt man auch Futtergeldpauschale, beträgt aktuell 218 Euro und unregelmäßig anfallende Kosten werden auf Antrag durch die Krankenkassen ersetzt. Das System hat sich bewährt. Dieser Passus soll wegfallen. Das wäre eine massive Verschlechterung tatsächlich für Blindenfürhundhaltende, weil dann eben nicht mehr einheitlich über alle Kassen hinweg gesichert wäre, a, dass es überhaupt eine Pauschale gibt und b, wie hoch die Kosten sind, die monatlich erstattet werden, beziehungsweise könnte sogar drohen, dass jeder Kauknochen, jeder Futterbeutel einzeln mit der Kasse abgerechnet werden müsste. Und das ist ein Aufwand, der für viele blinde und sehbehinderte Menschen absolut nicht tragbar wäre. Warum kommt es jetzt überhaupt zu dieser Diskussion? Bislang ist es so, dass diese monatliche Nebenkostenpauschale quasi gesetzlich ihren Hintergrund im Bundesversorgungsgesetz hatte. Und das Bundesversorgungsgesetz ist weggefallen, beziehungsweise ist der entsprechende Paragraph an eine andere Stelle gewandert um Unfallversicherungsrecht. Darauf hatten wir die Krankenkassen auch hingewiesen, mit einem Unterstützungsschreiben des Arbeits- und Sozialministeriums, die bestätigt hatten, dass durchaus einfach nur auf die neue Rechtsgrundlage verwiesen werden kann. Aber das GKV-Spitzenverband sieht hier nach unseren Informationen bislang keinen Bedarf, an der bisherigen Regelung festzuhalten. Der GKV-Spitzenverband ist sozusagen der Zusammenschluss der gesetzlichen Krankenversicherung. Wie ist das weitere Vorgehen geplant und was tun wir jetzt noch? Also bis August erwarten wir sozusagen eine Neufassung des Entwurfs der Produktgruppe 7 des Hilfsmittelverzeichnisses. Und im September soll das Ganze dann durch den Vorstand des GKV-Spitzenverbandes verabschiedet werden. Da werden wir auch nochmal angehört. Wir haben schon intensiv Stellung genommen, mündlich sowie schriftlich. Und wir haben auch noch einen Musterbrief entwickelt, den alle Fürhundhaltenden an ihre Krankenkassen schicken kann, um für den Erhalt der bisherigen Regelung, also insbesondere der Futtergeldpauschale, zu werben. Diese Website haben wir in den Shownotes auch entsprechend verlinkt. Wir bitten wirklich alle Fürhundhaltenden tatsächlich, sich hier zu beteiligen und für den Beibehalt der bisherigen Regelung einzutreten, die sich ja wirklich über viele, viele Jahre in der Praxis auch bewährt hat. Und wir von der DBSV-Geschäftsstelle werden natürlich auch unseriges tun, um bis zum Schluss für den Erhalt dieser Regelungen zu kämpfen. Dankeschön.
Danke dir, Christiane. Zu den Entwicklungen rund um die Futterpauschale halten wir euch beim DBSV und natürlich auch in diesem Podcast auf dem Laufenden. Den Musterbrief an eure gesetzlichen Krankenversicherungen findet ihr auf der DBSV-Webseite unter folgendem Link www.dbsv.org/aktuell/bfh-nebenkosten.html. Oder wie gesagt, wir verlinken euch das Ganze natürlich auch in den Shownotes. Dann steigen wir jetzt in den Schwerpunkt der heutigen Folge ein. Wenn sich jemand dazu entschließt, nach vielen Überlegungen und der Klärung, welche Voraussetzungen erfüllt sind, also wenn sich jetzt jemand entschließt, einen Fürhund zu beantragen, wie und wo wird das gemacht?
Ja, also der Fürhund ist ja ein Hilfsmittel vergleichbar mit dem Blindenlangstock oder einem Rollstuhl oder einem Hörgerät. Das heißt, das Prozedere an sich läuft ab wie bei jedem anderen Antrag auf ein Hilfsmittel. Man muss erstmal gucken, wer ist der zuständige Kostenträger. Also ich beantrage ja ein Hilfsmittel bei jemandem, der dafür dann die Kosten übernimmt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In der Regel werden das die gesetzlichen Krankenkassen sein. Also alle Menschen, die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, können dort einen Antrag auf die Bewilligung des Hilfsmittels Fürhund stellen. Das würde ich sagen, sind 90-95% aller Fürhunde, die von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden. Es gibt dann natürlich noch andere Möglichkeiten. Wenn ich nicht gesetzlich versichert bin, sondern privat versichert bin, kann es sein, dass die private Versicherung einen Fürhund finanziert. Da muss man in den Versicherungsvertrag gucken. Ist das grundsätzlich von der Leistungspflicht erfasst oder nicht? Oder für Leute, die verbeamtet sind, da ist es meistens die Aufteilung, ein Teil übernimmt die Beihilfe, ein Teil übernimmt die Krankenversicherung. Dann gibt es so ein paar Sonderfälle. Wenn der Hund hauptsächlich für den Weg zur und von der Arbeit genutzt werden sollte, was in der Regel ja nicht vorkommt, dann wäre der zuständige Träger entweder die Arbeitsagentur oder die Deutsche Rentenversicherung. Wenn Blindheit oder hochgradige Sehbehinderung durch einen Unfall verursacht wurden, dann kann der zuständige Träger die gesetzliche Unfallversicherung sein. Und dann hat man noch den Träger der Eingliederungshilfe. Wenn gar kein anderer Träger zuständig ist, zum Beispiel ich bin privat versichert und meine private Krankenversicherung hat den Hund nicht in meinem Versicherungsschutz drin, kann ich bei dem Träger der Eingliederungshilfe den Fürhund beantragen. Die Leistung der Eingliederungshilfe ist aber grundsätzlich einkommens- und vermögensabhängig. Das heißt, dafür darf ich nur einen bestimmten Betrag verdienen und dafür darf ich nur ein bestimmtes Vermögen haben, weil das quasi eine Sozialhilfeleistung ist. Die kommt aber nur wirklich ganz selten in Betracht. Und alles, was wir hier jetzt in dieser Folge sagen, das bezieht sich eigentlich auf einen Antrag bei einer gesetzlichen Krankenkasse, weil das wirklich so der Standardfall ist. Also, Das erste ist, sinnvollerweise sich eine Führhundeschule auszusuchen. Dazu wird es ja auch noch eine ganze Folge geben, deshalb nur ganz kurz. Führhunde werden ausgebildet von TrainerInnen, die sich auf die Ausbildung von Führhunden spezialisiert haben, optimalerweise. Wir sagen Führhundschule, weil früher waren das so größere Betriebe mit mehreren Angestellten. Es gibt es heute auch noch, aber in der Regel sind die FührhundtrainerInnen EinzelunternehmerInnen, also Ein-Personen-Unternehmen. Es gibt jetzt keine spezielle Ausbildung zur FührhundtrainerIn, weshalb viele Leute das eigentlich auch machen können. Es gibt also relativ viele FührhundetrainerInnen oder Führhundeschulen. Eine erste Orientierung kriegt man auf der Seite vom DBSV. Da gibt es eine Liste von Führhundeschulen. Das sind im Moment, glaube ich, so 30, vielleicht auch ein bisschen weniger. Das sind beileibe nicht alle. Diese Liste umfasst nur Schulen, die sich auch zurückgemeldet haben. Also die werden regelmäßig vom DBSV angeschrieben, haben sich eure Kontaktdaten geändert, irgendwas in euren Daten. Und da melden die sich zurück oder auch nicht. Und nur die, die ein Feedback gegeben haben, erscheinen dann eben auch auf dieser Liste. Das heißt also, wenn man jetzt auf diese Liste guckt, die ist nach Postleitzahlen sortiert und man findet da in seinem Bereich nichts, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Da würde ich dann vielleicht auch mal eine Internetsuche empfehlen. Aber als erster Anhaltspunkt ist das ganz gut. Und es gibt auf der DBSV-Seite auch eine Liste mit Fragen an die Führhundschule. Ich möchte da jetzt aber nicht ins Detail gehen, weil dazu gibt es ja auch eine extra Folge. Vielleicht noch der Tipp, man sollte nach Möglichkeit auch zu der Führhundeschule oder zu den Führhundeschulen mal hinfahren und sich ein persönliches Bild davon machen, wenn das irgendwie einzurichten ist. Wenn man eine Führhundeschule gefunden hat, dann ist es manchmal sinnvoll, bei der Krankenkasse nachzufragen. Im Prinzip dürfen Führhundeschulen, FührhundetrainerInnen gesetzlich Versicherte mit Führhunden versorgen, ein so Qualifizierungsverfahren durchlaufen haben. Also da müssen sie bestimmte formale Vorgaben erfüllen, also bestimmte Räumlichkeiten, eine bestimmte Anzahl von Führgeschirren und Hundeleinen und so weiter. Das ist alles sehr, sehr kleinteilig geregelt. Also sie müssen dazu geeignet sein, Führhunde ausbilden zu dürfen. Und dann dürfen die Kassen auch mit diesen Führhundeschulen Verträge schließen. Jetzt gibt es Kassen, die von vornherein sozusagen erstmal festlegen, wir schließen nur mit bestimmten Schulen solche Verträge, um unsere Versicherten dann zu versorgen. Dann haben sie sogenannte Rahmenverträge gemacht und denen können die Schulen beitreten. Es ist schon sinnvoll nachzufragen, liebe gesetzliche Kasse, hast du denn mit bestimmten Schulen Verträge abgeschlossen? Weil dann kann die Kasse tatsächlich auch erstmal sagen, du kannst dir von den Vertragsschulen, mit denen wir halt diesen Rahmenvertrag abgeschlossen haben, kannst du dir unter denen einen aussuchen. Von denen kriegst du dann einen Hund. Jetzt kann es aber sein, dass mir keine dieser Schulen zusagt. Und dann müsste man wirklich im Einzelfall begründen, warum mir Schule X nicht gefällt oder das nicht für mich in Frage kommt, Schule Y auch nicht, aber dafür Schule Z, auch wenn die kein Rahmenvertragspartner der Krankenkasse ist. Aber nehmen wir an, eine Führhundeschule ist gefunden, ich bin mit der auch zufrieden, dann bekommt man von dieser Führhundeschule einen Kostenvoranschlag. Dieser Kostenvoranschlag muss zur Krankenkasse und zwar zusammen mit einer ärztlichen Verordnung. Der Führhund ist ein Hilfsmittel wie der Langstock, ein Rollstuhl, ein Hörgerät. Da es um ein Blindenhilfsmittel geht, ist es sinnvoll, dass die ärztliche Verordnung von einer Augenärztin ausgestellt wird. Jedenfalls, wenn man das erste Mal einen Führhund bei der Krankenkasse beantragt. Denn die Augenärztin hat die Möglichkeit, eine genaue Diagnose zu stellen. Und wir haben ja gesehen, als Voraussetzung, um einen Führhund zu bekommen, muss man blind oder hochgradig sehbehindert sein. Und diese Diagnose kann die Augenärztin einfach am besten stellen. Wenn man dann den Führhund genehmigt bekommen hat und man braucht zum Beispiel ein neues Führgeschirr oder eine Kenndecke für den Freilauf, dann kann man in der Regel auch zu seiner Hausärztin gehen und sagen, bitte schreiben Sie mir mal eine Verordnung über Führhundzubehör, ein Führgeschirr, und dann kann man das auch bei der Krankenkasse einreichen. Aber wenn man das erste Mal einen Führhund beantragt, sollte man eine augenärztliche Verordnung vorlegen. Und in dieser augenärztlichen Verordnung sollte stehen, ein Blindenführhund, nebst Zubehör.
Und wenn man jetzt seine Verordnung hat und den Kostenvoranschlag, was macht man dann damit?
Verordnung und Kostenvoranschlag reicht man bei seiner Krankenkasse ein. Und die müssen dann diesen Antrag prüfen. Dazu werden sie aber in der Regel noch weitere Dokumente haben wollen. Deshalb ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn man die ihnen gleich schickt oder darauf hinweist, dass sie die schon vorliegen haben. Aber in der Regel wollen die zum Beispiel wissen, wie vorhin schon gesagt, haben sie ein O&M-Training abgeschlossen. Dann wäre es klug, einen entsprechenden Abschlussbericht oder eine Bescheinigung über abgeschlossenes O&M-Training einzureichen. Es ist manchmal auch sinnvoll, eine Einschätzung mit einzureichen, zum Beispiel von der O&M-Trainerin. Der Führhund als Hilfsmittel wird nur dann genehmigt, wenn er erforderlich ist im Einzelfall. Und erforderlich heißt, dass es kein anderes Hilfsmittel gibt, das diesen Zweck genauso erfüllt. Jetzt ist das primäre Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität blinder und hochgradig sehbehinderter Menschen der weiße Blindenlangstock. Und wenn wir ein O&M-Training gehabt haben, dann können wir ja auch mit dem Langstock umgehen. Wir haben ja gesehen, das müssen wir ja auch wenn wir einen Führhund haben. Jetzt kommen aber viele Kassen und sagen, ja, Sie haben doch ein O&M-Training gehabt. Reicht Ihnen der Stock denn nicht? Und deshalb ist es gar nicht so schlecht, wenn man von der Expertin, also hier der O&M-Trainerin, eine Einschätzung hat. Also das O&M-Training ist erfolgreich gemacht worden. Ich denke aber, ein Führhund würde in diesem oder jenem Bereich etwas nützen. Oder auch, ich weiß nicht, wie häufig das ist, aber dass die Führhundschule eine entsprechende Stellungnahme einreicht. Wir haben uns das Gehen mit dem Stock angeguckt und wir finden, in dem und dem Bereich könnte ein Führhund nutzen. Die Krankenkasse hat diesen Antrag dann und prüft dann, ob die Voraussetzungen vorliegen. O&M-Training, Wohnumfeld, Wohnverhältnisse, Auslauf, Freizeitmöglichkeiten und so weiter und so weiter. Und dazu schicken viele Krankenkassen tatsächlich einen entsprechenden Fragebogen, wenn der Antrag läuft. In diesem Fragebogen werden all diese Sachen nochmal abgefragt. Also einmal die persönlichen Daten, Versicherungsnummer, Name und so weiter. Dann Fragen zur Indikation, also ist das medizinisch überhaupt geboten? Seit wann besteht die Blindheit oder Sehbehinderung? Gibt es weitere Erkrankungen? Dann gibt es da oft die Frage, wird der Führhund auch für den Arbeitsweg benötigt? Und da muss man schon aufpassen, weil da sollte man tunlichst vermeiden, Ja anzukreuzen, weil das ist eine Gelegenheit für die Krankenkasse zu sagen, ach so, wenn Sie den für den Arbeitsweg benutzen, dann sind wir ja gar nicht zuständig. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es da verschiedene Kostenträger gibt und da würde die Kasse sich einen schlanken Fuß machen und sagen, ja, da gehen Sie mal zur Arbeitsagentur oder zur Rentenversicherung. Dann wird da gefragt, welche persönlichen Gründe haben Sie denn dazu bewogen, einen Führhund zu beantragen? Es wird auch gefragt, wie wollen Sie den Führhund denn einsetzen? Also wie viele Stunden pro Tag oder pro Woche? Und da sollte man auch gucken, das ist nämlich eine Frage, da spielen Sie auf die Wirtschaftlichkeit an. Also die Krankenkassen genehmigen Hilfsmittel, wenn sie wirtschaftlich sind. Also sprich, wenn der Nutzen des Hilfsmittels im Verhältnis zu den Kosten steht. Wenn ich jetzt einen Führhund habe und gebe aber an, der soll eine Stunde in der Woche führen, da wird die Krankenkasse sagen, also nee, für eine Stunde in der Woche zahlen wir jetzt keine, sagen wir mal, 45.000 Euro für einen Führhund. Also man sollte schon sowas angeben und das ist ja sicherlich auch realistisch, wie, ich sag mal, mindestens 5 Stunden in der Woche. Also es gibt ja ganz verschiedene Szenarien, für die man den Hund braucht. Möglicherweise schickt die Krankenkasse dann den medizinischen Dienst. Der medizinische Dienst soll in geeigneten Fällen begutachten, ob das Hilfsmittel im Einzelfall geeignet ist. Das heißt, da kommt dann eine Mitarbeiterin, das ist meistens eine Ärztin, vorbei und guckt sich die Wohnverhältnisse an, fragt nochmal zum Wohnumfeld, läuft eventuell auch eine kurze Strecke mit dir mit dem Stock. Nochmal zu dem Fragebogen, den ich erwähnt habe. Es ist gar nicht so schlecht, sich den schon mal anzugucken. Weil erstens wird da vieles abgefragt, was die Krankenkasse eben wissen möchte. Zweitens sind es eben auch Sachen, die man sich im Vorfeld gut überlegen sollte. Also kann man sich an diesem Fragebogen, wenn man ihn eh ausfüllen muss, schon mal vorher orientieren, Gedanken machen und ihn dann vielleicht sogar schon ausfüllen, damit man ihn bei der Hand hat, wenn die Krankenkasse ihn haben möchte. Und wenn der medizinische Dienst eingeschaltet wird, das kann sein, dass die einen Hausbesuch machen. In der Regel wird das aber nach Aktenlage entschieden. Also dann guckt sich der medizinische Dienst nur die Unterlagen an, die eingereicht wurden, und gibt dann der Krankenkasse eine Empfehlung, ob sie das Hilfsmittel im Einzelfall genehmigen sollte oder nicht. Und im positiven Fall bewilligt dann die Krankenkasse den Führhund. Und dann geht es weiter, dass ein Führhund ausgesucht wird von der Schule, was dann auch eine Zeit lang dauern kann und dann der Einarbeitungslehrgang anfängt. Und das sind dann ja Themen für die nächsten Folgen.
Ja, ich kann mich auch noch total gut an diesen Antrag beziehungsweise an den ganzen Prozess erinnern. Ich habe ja eingangs gesagt, dass es bei mir doch sehr lange gedauert hat. Das Problem war aber tatsächlich gar nicht der Antrag selbst, sondern die Verordnung zu bekommen. Ja, das hat wirklich ewig und 3 Tage gedauert. Ich musste auch so einen Bericht vorlegen von der O&M-Trainerin und so, also dem Augenarzt damals noch. Und ja, also es war unglaublich mühselig, aber ja. Und als ich dann endlich die Verordnung in der Tasche hatte, dann ging auch plötzlich alles richtig einfach und richtig schnell. Also im Sommer 2020 bekam ich den Brief von meiner Krankenkasse und ich hatte aber lustigerweise parallel einen Langstock beantragt, einen neuen. Und ich habe dann so den Brief im Briefkasten gefunden und war mir ganz sicher, das ist jetzt die Bewilligung für den Langstock, und habe dann mit meiner Lupenbrille einmal kurz so drüber gelesen. Und dann bin ich doch irgendwie über die Kosten gestolpert und ich dachte, das ist der teuerste Langstock, den ich je gesehen habe. Und habe dann doch nochmal so zum Betreff hochgeschaut und ja, dann stand da halt hier, also Bewilligung, also Versorgung mit Erstführhund oder sowas. Und ja, dann habe ich natürlich, keine Ahnung, geschrien, getanzt, geweint, gehüpft, alles, was man da so macht, und war völlig aus dem Häuschen. Und ja, ich war auch unglaublich überrascht, nachdem das alles so kompliziert war im Vorfeld, dass es dann doch so einfach geklappt hat mit der Bewilligung. Mein Gott, ich war so glücklich und ja, ich konnte es eigentlich kaum glauben. Aber ich habe halt nach all dem Ganzen hin und her schon damit gerechnet, dass erstmal eine Ablehnung kommt. Was hätte ich denn dann tun können?
Wenn so ein Antrag abgelehnt wird, dann hat man einen Monat Zeit, um Widerspruch einzulegen. Also dann schreibt man, hiermit lege ich Widerspruch gegen Ihren Bescheid vom so und so vielten ein. Also gegen das Schreiben, in dem die Versorgung mit einem Blindenführhund abgelehnt wird. Das ist auch ganz wichtig, dass man von der Krankenkasse etwas Schriftliches vorliegen hat, denn erst wenn man einen solchen Bescheid hat, so einen Ablehnungsbescheid, dann kann man Widerspruch einlegen. Wichtig ist, so ein Widerspruch muss schriftlich gestellt werden. Es geht nicht per Telefon, nicht per einfache E-Mail, sondern es muss wirklich mit Brief, mit Unterschrift sein, möglichst als Einschreiben. Aber in diesem Brief muss eigentlich erstmal nur der Satz stehen, hiermit lege ich gegen Ihren Bescheid vom so und so vielten Widerspruch ein. Begründung folgt. Unterschrift. Weil so hat man die Widerspruchsfrist von einem Monat halt, die hat man dann gewahrt. Und dann kann man die Begründung dazu nachreichen. Und ich denke, spätestens, wenn man in den Widerspruch geht, sollte man sich, oder es ist eine Empfehlung, dass man sich dann anwaltlich beraten lassen sollte. Und wer Mitglied in einem der DBSV-Verbände ist oder auch in einer kooperativen Mitgliedsorganisation wie dem DVBS oder ProRetina, all diejenigen haben die Möglichkeit, sich an die Rechte behinderter Menschen GmbH zu wenden, die RBM. Da sitzen blinde JuristInnen, die sich halt mit genau solchen Sachen tagtäglich beschäftigen und echt gute Erfahrungen damit haben. Und die kann man spätestens in so einem Widerspruchsverfahren wirklich gut heranziehen, die einem dann helfen, die Begründung zu formulieren oder sie gleich im eigenen Namen dann, also im Namen des der AntragstellerIn formulieren. Also das ist wirklich eine Empfehlung. Oder auch andere RechtsanwältInnen, aber da muss man wirklich darauf achten, dass man jemanden findet, der sich gut mit diesen sozialrechtlichen Sachen auskennt. Dann hat die Kasse 3 Monate, denke ich, Zeit, einen Widerspruchs- oder Abhilfebescheid zu erlassen. Also dann geht das meistens zu so einem Widerspruchsausschuss, der berät dann darüber und dann teilt die Kasse einem mit, ja, okay, der Widerspruch geht durch, wir genehmigen. Oder im schlechtesten Falle, nö, ihr Widerspruch wird abgelehnt. Und dann bleibt nur die Möglichkeit zu klagen. Das macht man vorm Sozialgericht. Und dann am besten auch anwaltlich vertreten.
Also, ich würde sagen, alle, die einen Fürhund beantragen möchten, sind jetzt bestens vorbereitet und wissen, was zu tun ist. Also selbst im Falle eines Widerspruchs. Dann können wir uns den Fürhundfinessen widmen. Das ist die Rubrik, in der alle Podcast-Gäste einen Tipp rund um den Fürhund geben. Ich fange auch gleich mal an. Ich möchte nämlich heute gern auf ein ganz tolles Angebot aufmerksam machen. Und zwar die vielen verschiedenen Angebote unserer Fürhundfachgruppen. Fast jeder Blinden- und Sehbehindertenverein hat eine eigene Fachgruppe für Fürhundangelegenheiten. Also die heißen überall ein bisschen anders, aber im Endeffekt kümmern die sich alle genau darum. Und ganz viele, also die bieten super Veranstaltungen an, zum Beispiel so Erste-Hilfe-Workshops oder was zur Mensch-Hund-Beziehung mit TrainerInnen oder so Massagetechniken. Da gibt es ein unglaublich breites Spektrum. Zum Beispiel, das habe ich jetzt kürzlich gelesen, der BBSB, also der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund, hat auch ein tolles Seminar ausgeschrieben für Fürhundhaltende. Das ist so mehrere Tage im Aura Hotel Saulgrub vom 30. Oktober bis 2. November. Und da geht es dann eben um die Gesundheitsvorsorge, Erste Hilfe, Pflege, Akupressur. Also wirklich richtig, richtig coole Themen. Und es gibt auch immer wieder so Online-Angebote. Also zum Beispiel, Johannes, du hast das ja auch schon gemacht, so Vorträge zu Zutrittsrechten und oder anderen Rechtsgeschichten. Da lohnt es sich halt total, die Fachgruppen so auf dem Schirm zu haben. Und selbstverständlich freuen die sich auch total immer wieder über neue Mitglieder. Aber es gibt eben auch Angebote, da muss man noch gar kein Mitglied sein, da kann man eben auch als interessierte Person teilnehmen, wenn es noch freie Plätze gibt. Das wäre so meine Empfehlung für heute.
Mein Tipp passt ganz gut dazu, denn es geht genau um ein solches Angebot. Und zwar veranstaltet der ABSV, der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin, am Samstag, 25. Oktober 2025, einen Infotag, Blindenführhund, dein Buddy mit Herz und Köpfchen. Das ist eine Veranstaltung, die richtet sich an jüngere Menschen, also so im Alter zwischen 16 und 35 Jahren, die sich für das Thema Blindenführhund erstmal ganz generell interessieren. Man muss nicht Mitglied in einem Blinden- und Sehbehindertenverband oder Verein sein. Man muss einfach nur neugierig auf dieses Thema sein. Es ist eigentlich so gedacht wie der Podcast Fell und Fürbügel, nur live und mit Selbsterfahrungsanteil. Also, es gibt jede Menge Informationen. Was kann ein Fürhund? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Wie beantrage ich einen Fürhund? Wie lebt es sich mit dem Fürhund? Was habe ich für Rechte, für Pflichten? Wie pflege ich? Und so weiter und so weiter. Also ein ganz breit viele Informationen. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, mit einem Fürhund-Simulator oder sogar mit einem echten Fürhund das Gefühl zu erleben, wie ist es denn eigentlich, mit so einem Hund zu laufen? Und es werden also vor allem jüngere FürhundhalterInnen dabei sein, FürhundetrainerInnen, die Leute, die die Menschen und Hunde dann prüfen. Und es wird ganz viel Gelegenheit geben, sich kennenzulernen, sich auszutauschen, Informationen zu bekommen. Und hoffentlich ist das Resultat erstens, dass die Leute dann ein bisschen besser wissen, passt ein Buddy mit Herz und Köpfchen und 4 Pfoten zu mir oder nicht? Und zweitens, vielleicht hören ja dann einige noch mehr Fell- und Fürbügel, wo das ja über einen längeren Zeitraum und ein bisschen ausführlich dann auch nochmal die Themen vertieft werden.
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert und ich finde, es hört sich total cool an. Also wirklich, wäre ich noch im passenden Alter, würde ich da sofort hindüsen.
Und auch dazu können wir ein Save the Date in die Shownotes stellen, denke ich.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann sind wir soweit, uns der Rubrik Führhund FAQ zu widmen. Zur Erinnerung, das ist noch eine relativ neue Rubrik. Immerhin wurde sie erst in der zweiten, also in der vorherigen Folge, eingeführt. Und es geht darin, dass immer wieder HörerInnenfragen hier besprochen werden. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Also wenn ihr das jetzt hört und denkt, hey, ich habe auf jeden Fall eine Frage, die hätte ich hier gern mal beantwortet, dann schreibt uns auch gern an podcasts@dbsv.org und Podcasts, das Plural S, bitte nicht vergessen. Und hier kommt jetzt auch schon die Frage. Es hat uns jemand geschrieben. Wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, darf mein Führhund mich ja kostenfrei begleiten. Muss er dafür permanent auf der ganzen Strecke, auf der ganzen Fahrt sein Führgeschirr tragen? Die Antwort hat Christiane Möller für uns.
In öffentlichen Verkehrsmitteln darf man blinden Führhunde ja kostenfrei mitnehmen. Und natürlich muss der Führhund nicht die ganze Zeit im Führgeschirr in der Bahn über 6-7 Stunden liegen, sondern das Führgeschirr kann natürlich ausgezogen werden. Im Gesetz selber, Paragraph 128 des Sozialgesetzbuchs 9, gibt es nämlich keine Hinweise dazu, dass ein Führhund nur im Führgeschirr mitgenommen werden darf. Es gibt grundsätzlich drei Gruppen, die einen Hund kostenfrei mit befördern können. Das sind einmal Blindenführhunde, die mit befördert werden können. Das sind zum zweiten Assistenzhunde nach § 12e des Behindertengleichstellungsgesetzes, wenn sie entsprechend gekennzeichnet sind. Und das sind zum dritten Hunde ganz generell von Menschen mit Behinderung, die in ihrem Schwerbehindertenausweis ein B haben. Solange der Hund also als Blindenführhund grundsätzlich erkennbar ist, kann er auch ohne Führgeschirr im Zug oder im Bus mitgenommen werden.
Perfekt. Und an der Stelle vielleicht gleich noch die Frage nachgeschoben. Wie ist es denn mit einem Maulkorb? Weil es gibt ja also auch in anderen Ländern, aber auch bei uns, bei der Deutschen Bahn zum Beispiel, die Pflicht, dass der Hund einen Maulkorb auf der Fahrt tragen muss. Wie ist das bei Führhunden?
Diese Maulkorbpflicht gilt für Führhunde nicht. Das hat die Deutsche Bahn ganz explizit in ihren Beförderungsbedingungen geregelt. Also da steht, dass größere Hunde, die nicht in ein Behältnis passen und mitgeführt werden, dass die auf jeden Fall einen Maulkorb tragen müssen. Führhunde und andere als solche gekennzeichnete Assistenzhunde sind davon ausgenommen. Genauso übrigens wie von dem Verbot, in die Bordgastronomie mitgenommen zu werden.
Ja, das ist super gut zu wissen, weil es sind ja doch viele von uns eben ganz häufig mit der Bahn unterwegs und auch mit dem Führhund. Und es ist einfach immer auch schön, wenn man weiß, wo man es nachlesen kann, für den Fall, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin es vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Wir haben ja auch schon gelernt, wir müssen immer ein bisschen mehr unsere eigenen Experten sein. Wunderbar, dann haben wir wieder etwas Neues gelernt, eine HörerInnenfrage beantwortet und wie gesagt, schickt uns gern weitere. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Folge angelangt. Aber ein Highlight gibt's noch zum Schluss, genauer gesagt das Helden-Highlight.
Wir haben in der ersten Folge ja von Helen eine Geschichte gehört. In der zweiten Folge habe ich was erzählt. Dann bist du ja jetzt eigentlich dran, Lisa, mit einer Heldengeschichte.
Hatte es befürchtet. Gut, dann gibt es natürlich unglaublich viele lustige und spannende und typische Harry-Geschichten, die ich hier erzählen könnte. Also ich könnte ein Buch damit füllen, einen eigenen Blog und was weiß ich noch was, eine ganze Buchserie. Aber ich möchte mal was anderes erzählen, was vielleicht auch nicht immer ganz so leicht fällt, weil das auch um ein Thema geht, das in unserer Gesellschaft leider immer noch nicht ganz so salonfähig ist. Und ja, gerade deshalb finde ich es aber total wichtig, drüber zu sprechen und davon zu erzählen. Also Harry begleitet mich ja jetzt seit mehr als 4 Jahren. Und in dieser Zeit hat mich teilweise aber auch noch was anderes begleitet. Ich hatte Depressionen. Und das wissen bis jetzt auch eigentlich nur sehr wenige Menschen. So in meinem WhatsApp-Status zum Beispiel, da waren immer Bilder und Videos von Ausflügen, Unternehmungen, Reisen, was weiß ich was, immer alles sehr lebendig, viel unterwegs. Und wenn ich mich dann mit FreundInnen oder Kolleginnen oder einfach mit Leuten getroffen habe, dann war ich gut drauf, gut gelaunt. Das wirkte eben immer so. Und das waren alles so Ausnahmen in der Zeit. Und der Einzige, der wirklich alles mitbekommen hat, also die dunklen Episoden, die einsamen Momente, diese manchmal fast also unerträgliche Schwere, das war natürlich Harry. Und ich kann einfach kaum in Worte fassen, was der Hund für mich getan hat. Also definitiv ersetzt ein Hund natürlich keine Therapie, aber ich würde jetzt auf jeden Fall behaupten, er hat eine therapeutische Wirkung. Also so ein bisschen wie so ein flauschiges, natürliches Antidepressivum. Er hat mich einfach mit seiner Anwesenheit getröstet und Harry hat so eine also unverwechselbar charmante Art. Wer ihn kennt, der wird es sofort bestätigen. Und ja, damit hat er mich zum Lachen gebracht, wenn ich dachte, dass ich in meinem Leben nie wieder lachen würde. Und er hat mich selbstverständlich zur Therapie geführt und mir auch so den Weg erleichtert. Dann war das schon mal keine Überwindung. Also er war einfach permanent an meiner Seite. Ich kann sagen, dass er mich in der ganzen Zeit irgendwie am Laufen gehalten hat. Also ich bin mir einfach immer dessen bewusst, dass er sich nicht bei mir als führend beworben hat. Der hat sich nicht ausgesucht, zu mir zu kommen. Und deswegen möchte ich ihm irgendwie alles bieten und so viel wie möglich zurückgeben. Ich will, dass er ein wunderschönes, zufriedenes Leben hat. So mit Spaziergängen, dass ich mit ihm spiele, dass ich Playdates für ihn arrangiere mit anderen Hunden und wirklich alles, was dazu gehört. Und auch, ja, wenn es mir total schlecht ging, habe ich mich dann für Harry immer zusammengerissen. Ich habe mich also immer aufgerafft und habe es geschafft, mit ihm dann rauszugehen. Und das hat natürlich ihm gut getan, aber mir selbstverständlich auch. Und jetzt geht es mir natürlich wesentlich besser. Ich kann da gut drüber sprechen. Aber ja, also daran ist maßgeblich auch Harry dran beteiligt. Und deswegen ist er einfach für mich, also neben all den 1000 anderen Gründen, ich sag ja, ich könnte ja alles erzählen, also deswegen ist er mein absoluter kleiner Held, weil er mich einfach durch so eine furchtbar schwere Zeit begleitet hat. Und ja, ich kann irgendwie so ein bisschen sagen, er war mein Patronus gegen meine ganz persönlichen Dementoren und dafür, ich bin ihm einfach so unendlich dankbar und ich finde, das verdient den Heldenstatus definitiv.
Absolut. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gerne. Und apropos teilen, um mal wieder ein bisschen die Stimmung zu heben. Zum Schluss möchte ich einfach nochmal daran erinnern, dass wir uns total drüber freuen, über eure Bewertungen oder Empfehlungen, vielleicht in WhatsApp-Gruppen, auf Social Media oder ihr könnt auch also auf eurer Streaming-Plattform, wo ihr den Podcast hört, gerne diese Show bewerten. Wir freuen uns unglaublich darüber. Und falls ihr irgendwie Feedback oder Fragen oder Anregungen habt, also mailt uns gerne. Ich sage gerne nochmal die Adresse. Das ist podcasts@dbsv.org. Und wie immer nicht das Plural S bei Podcasts vergessen. Ja, danke Johannes, dass du wieder dabei warst. Es war wie immer total unterhaltsam und ich hoffe, alle haben viel gelernt. Ich auf jeden Fall auch wieder, obwohl ich das Gefühl habe, ich kenne mich auch ein bisschen aus in der Materie. Danke dir.
Ja, danke dir, danke euch. Und auch ich habe natürlich viel gelernt und nehme daraus auch viel mit. Also jederzeit gerne wieder. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Fell und Fürbügel ist eine DBSV-Podcast-Produktion. Zu Gast waren Johannes Sperling und Christiane Müller. Moderation Lisa Mümmler. Redaktion und Schnitt Lisa Mümmler, Leonie Koll, Christian Balbach und Daniela Bringer. Sounddesign Robby Sandberg. Die nächste Folge erscheint in 3 Monaten am 15. Oktober. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, hört auch gerne in unsere anderen Podcasts rein. Diese findet ihr unter sichtweisen-online.org/dbsv-podcasts. Oder folgt uns auf Social Media